Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Was mir auffällt, ist, wenn wir zu unseren Kunden kommen und wir reden über neue Geschäftsfelder und die Business Cases, dann gibt es eine Regel. Je weniger über ein neues Geschäft bekannt ist, desto genauer sieht häufig der Business Case aus. Da steht dann drin, 5 Jahre Absatzplanung, Hochlaufkurven, Deckungsbeiträge, Best Case, Real Case, Worst Case, alles sauber gerechnet, teilweise auch bis auf Nachkommastellen. Die Cleveren nutzen die Rundenfunktion, damit es nicht mehr ganz so aussieht. Und dann stelle ich manchmal so eine einfache Frage. Hat eigentlich schon jemand mal überprüft, ob ihr mit der angenommenen Außendienstmannschaftsstärke wirklich die Anzahl an Produkten verkaufen könnt? Und dann kratzen sich die Produktmanager oder Business Case Ersteller häufig im Kopf. Und wir merken, okay, da müssen wir nochmal rein. Ne? Häufig ist so, das Produkt gibt es halt so noch nicht, der Vertriebskanal wurde auch so noch nie eingesetzt, die Wirkung von KI der angenommenen KI-Lösung, die ist im Alltag noch gar nicht belegt und trotzdem steht dann die Umsatzplanung dazu. Ne? Die Wissenschaft hat dazu den Begriff Overprecision erfunden. Ich bin da nicht zwingend zu optimistisch, aber immer zu sicher, zu präzise. Haben Campbell und Moore 2024 bei mehr als 16.000 Planungen, Prognosen mal untersucht und haben festgestellt, dass die Sicherheit, mit der die Planer gesagt haben, ja, das ist so genau, ne, die lag immer deutlich über der tatsächlichen Trefferquote. Oh, Position halt. Das Problem dabei ist nicht Excel. Excel rechnet mir auch Unsinn zuverlässig aus. Ne? Und der Business Case ist ja auch nicht unbedingt falsch. Das Problem ist, wir glauben dem Business Case zu früh. Weil der Business Case sagt nicht, das Geschäft wird funktionieren. Er sagt, wenn unsere Annahmen stimmen, könnte es funktionieren. Und ich glaube, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also wenn ihr jetzt gerade dabei seid, ne, so ein neues Geschäftsfeld zu planen, einen neuen Vertriebskanal aufzuplanen, generell eure Prognose zu machen, dann könnte der Podcast interessant für euch sein. Vielleicht nehmt ihr ihn auch mit in euer Team. Und wenn ihr sagt, okay, das will ich mal sehen, wenn der da drauf guckt, ob der wirklich da was findet, können wir super gerne machen. Kalenderlink ist in den Shownotes, 20 Minuten, kein riesen Methodengeschwurbel. Wir schauen einfach mal auf deinen Business Case drauf in der Videokonferenz. Also, lass uns mal einsteigen. Das Grundproblem ist, Business Cases sind ja notwendig. Die helfen mir, Investitionen zu bewerten, die helfen, Varianten zu vergleichen und Entscheidungen vorzubereiten. Und bei etablierten Geschäften ist das auch meist kein Thema. Da habe ich irgendwie bekannte Kosten, beobachtete Abschlussquoten, reale Kundenreaktionen, Vergleichswerte aus dem eigenen Geschäft. Bei neuen Vorhaben fehlen mir diese Werte in aller Regel. Und dann muss der Business Case halt mit Annahmen, irgendwelchen Transformationsleistungen, Übertragungen und Schätzungen, Analogien arbeiten. Das ist jetzt auch kein Fehler. Der Fehler fängt erst dann an, wenn ich nicht mehr erkennen kann, welche Qualität eigentlich meine Annahme hat. Deswegen unterscheide ich immer 3 Stufen. Was ist es denn eigentlich, was wir hier sehen? Ist es rein gerechnet, irgendein mathematisches Modell, nachvollziehbare Formel, aber ohne Geschäftslogik? Ist es vielleicht schon plausibilisiert? Also gibt es da einen fachlichen Grund zu? Habe ich da Analogien, irgendwelche Vergleichsfälle? Tragen die auch, aber halt im konkreten Geschäft noch nicht bestätigt? Oder ist es echt verprobt? Also habe ich die reale Kundenreaktion? Habe ich einen Piloten schon gefahren? Habe ich irgendwelche technischen Ergebnisse, irgendwelche Vertriebsdaten, die ich nutzen kann? Muss ja nicht jede Annahme bewiesen sein, aber ich muss halt wissen, ist es ein mathematisches Modell? Ist es eine plausible Erklärung? Oder ist der Beweis schon erbracht? Ist das Ding verprobt? Deswegen, wenn wir mal tiefer gehen, eine Rechnung ist eben noch kein Beleg. Haben wir auch mal ein Projekt gehabt, da ging es um ein Energielösungsangebot, neues Produkt, gab es so in der Tat noch nicht auf dem Markt. Der Business Case war bereits ziemlich umfangreich. Als ich mir den angeschaut habe, wurden 2 unterschiedliche Baustellen sichtbar. Baustelle 1, da waren mögliche Rechenfehler drin. Das passiert super schnell. Ich habe Mengeneinheiten, Vorzeichen, Stückkosten waren nicht richtig verknüpft mit irgendwas. Super schnell, kein Thema, lässt sich meist easy lösen. Ne? Eine Formel korrigieren, neu rechnen, fertig. Zweite Baustelle sind aber die Geschäftsannahmen. Ne? Ich habe dann auf einmal an einer Stelle in so einem Case ein deutliches Wachstum gehabt, also Absatzwachstum im Vertrieb. Gleichzeitig dabei aber ein sinkendes Marketingbudget, irgendwie kaum Vertriebsressourcen draufgerechnet und eher niedrig angesetzte Provisionen. So, das rechnerisch war es alles korrekt, aber wirtschaftlich plausibel? Schwierig, ne? Also einen Rechenfehler konnten wir korrigieren, die Wachstumsannahme nicht. Na, dafür brauchten wir dann Beleg. Trifft ganz gut das Thema Planning Policy. Ne? Also auch bei der Planung haben sich kluge Leute in der Wissenschaft Gedanken gemacht und typische Biases gefunden. Ihr wisst, ne, wir sind halt schon ziemlich verzerrt, wenn es ums Denken geht. Und die Planning Policy sagt halt, dass wir tendenziell Aufwand und Kosten unterschätzen und Risiken und Nutzen und Chancen überschätzen. Na, das haben Flyberg hat das mal irgendwie in der Studie ermittelt. Es gibt noch andere Verzerrungen, die wir da haben bei Planung. Overconfidence zum Beispiel ist eine zentrale Verzerrung. Also ich halte die Sicherheit für zu hoch. Deswegen mein Arbeitsgrundsatz, ne, im Business Case musst du immer von beiden Richtungen lesen. Ne, das ist nicht nur irgendwie beim Marktvolumen anfangen, sondern ich muss mir angucken, wie sieht das Ergebnis aus, was da drin steht, und dann gehe ich rückwärts. Ne? Also, wenn ich mir die Absatzzahl zum Beispiel oder den Umsatz anschaue, dann frage ich mich, welcher Absatz steht denn dahinter? Welche Vertriebsleistung ist dafür notwendig? Und was davon haben wir tatsächlich schon beobachtet? Welche Kosten hängen dahinter? Und so weiter und so fort. Und so trennt ihr quasi die Formel von der Geschichte, die in der Formel steckt. Ne? Weil die korrigierte Formel allein macht eben noch keinen belastbaren Business Case. So, also wenn zum Beispiel der Absatz der große Hebel ist, dann kommt aus meiner Sicht immer die nächste Frage. Ist es jetzt eine Potenzialrechnung oder haben wir da einen bereits bewiesenen Vertriebsweg angenommen? Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied top-down, bottom-up. Top-down fange ich so einen Case immer beim Markt an. Da gucke ich mir an, wie groß ist das Feld, ne? Wie groß ist das Marktpotenzial. Ich überlege mir, welchen Marktanteil kriege ich eigentlich zusammen und welche wirtschaftliche Größenordnung, Deckungsbeitrag, Gewinn, Umsatz, was auch immer, ergibt sich daraus. So, das zeigt aber mir nur, in Anführungsstrichen, ob so ein Vorhaben attraktiv sein könnte. Aber so ein Marktpotenzial verkauft ja noch nichts. Ne? Und deswegen muss ich dagegen nochmal bottom-up planen. Und fang an beim realen Vertriebsweg. Na, da gucke ich mir an, welche Kanäle stehen mir zur Verfügung, welche Kapazitäten haben wir denn da eigentlich, welche Kontakt- und Abschlussleistungen sind da eigentlich plausibel. Und wenn ich das dann gegeneinander laufe, dann zeigt mir Top-Down, was attraktiv wäre, und Bottom-Up zeigt mir, was wir dafür leisten müssen. So, in dem Projekt, was ich gerade am Anfang mal erwähnt habe, da gab es bereits eine Top-Down-Vorgabe und die haben wir dann Bottom-Up gegenlaufen lassen. In dem Fall hat es gut gepasst. Aber das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt liegt wirklich in diesem Abgleich. Ne? In dem, und das ist gar nicht so doof, wenn das sogar so kommt, wenn Top-Down und Bottom-Up auf einmal nicht mehr zusammenpassen, dann dürft ihr nicht mitteln, ne? Oder dann dürft ihr es nicht irgendwie passend rechnen. Riesending. Machen ganz viele dann. Ne? Dann wird auf einmal Bottom-Up angepasst, weil Top-Down hat die Geschäftsführung ja gesagt, ne, wir müssten ja mindestens 10% Marktanteil holen können. Und dann auf den Bierdeckel, ne, ganz kurz, mal EBIT, so, das muss der Betrag sein. Nee, ihr müsst die Ursache für diese Lücke suchen. Ne, in dem Beispiel haben wir festgestellt, okay, da war ein Kanal drin, ein Vertriebskanal, der hatte gar nicht genug Power, um das notwendige Absatzziel zu erreichen. Ne. Zudem war der Hochlauf viel zu schnell. So schnell hat man die Vertriebspartner gar nicht anbinden können. Ne, und die Abschlussquoten, die wurden aus einem anderen Geschäft übertragen, da passte dir aber die Analogie nicht so ganz, weil die Logik des Produkts ein anderer ist. So, und das ist auch dafür, gibt es einen Begriff, Strategic Misrepresentation. Das ist auch Fleifberg hat das beschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Skandinavisch, würde ich sagen. Fleifbjörk vielleicht auch. Naja, auf jeden Fall beschreibt der mit diesem Begriff Strategic Misrepresentation die bewusste oder halbbewusste Anpassung von Zahlen, damit ein Vorhaben Zustellung erhält. Ne, das ist nicht Manipulation zwingend. Ne? Wie gesagt, es ist ja auch halbbewusst manchmal. So, und das hatten dann auch Godwin und schon mal gezeigt, 2023, ich glaube, sowas war vor dem Artikel. Ah, jetzt bin ich dünn auf dünnem Eis. Auf jeden Fall haben die auch gezeigt, dass halt in Organisationen Ziele, Budgets, interne Interessen, die werden vermischt. Ne? Die sind nicht mehr real verankert, sondern die werden vermischt. Das Ziel steht fest, die Organisation erwartet einen passenden Case, also werden die Annahmen entsprechend gebaut. Ne? Dann habt ihr den Markt berechnet, aber eben noch nicht verkauft. So, Bottom-up-Planung erhöht da die Plausibilität. Ne? Aber auch bei wirklich neuen Vorhaben enthält die Bottom-up-Planung eben auch Annahmen, für die es noch keine eigenen Erfahrungswerte gibt. Und dann hilft's euch ja nicht, da noch mehr zu rechnen. Ne? Dann müsst ihr Annahmen verproben. So, was viele da an der Stelle machen, weitere Szenarien rechnen. Und ich bin da komplett von weg. Ne? Dann werden Best Case, Real Case, Worst Case gemacht. Ja, das zeigt eine Bandbreite. Aber was heißt denn jetzt eigentlich der Best Case? Ist es weg von der Realität? Und wer definiert mir, und da bin ich wieder bei den Annahmen, welche Annahmen sind jetzt maximal optimistisch und welche sind schon illusorisch? Das gleiche gilt für den Worst Case. Was ist denn das? Die Welt bricht auseinander? Ich weiß es nicht. Haben wir ganz oft. Ne? Also machen die drei Szenarien die Annahmen nicht mehr oder weniger wahr, als sie vorher schon war. Was ich gut finde, ist eine Sensitivitätsanalyse. Die zeigt euch nämlich dann in eurem Business Case, welche Variable bewegt das Ergebnis besonders stark. Ne, vielleicht sogar bei welcher Variable und welcher Ausprägung kann das den Case kippen. Ne, das ist auch noch kein Beleg. Aber ihr wisst zumindest schon mal, und dann kriegt man da noch ein besseres Gefühl für, wenn ich den einen Hebel so lege, was passiert da mit meinem Ergebnis und ist es realistisch oder nicht? So, das zeigt euch also, was ihr als nächstes prüfen solltet. Und dadurch kriegt ihr so eine Priorisierung, eine einfache Reihenfolge. Ne? A, ich habe die tragenden Annahmen sichtbar gemacht mit der Sensitivitätsanalyse. Ihr habt die nach wirtschaftlicher Wirkung priorisiert. Und die wichtigsten offenen Annahmen, die könnt ihr dann gezielt testen. So, und das ist aus meiner Sicht die Grundidee von hypothesengetriebener Produktentwicklung. Annahmen formulieren, passende Test wählen, Signal auswerten, Business Case aktualisieren. Doof ist nämlich, nicht jeder andere braucht denselben Test. Ne, beim neuen Produkt, da geht es manchmal nur um nicht nur ein allgemeines Interesse abzufragen, sondern die reale Reaktion auf euer Angebot und auf den Preis mal zu beobachten. Beim Vertriebskanal, ne, ist vielleicht mal ein begrenzter Pilot, den ihr machen müsst. Also echte Kontakt-, Qualifizierungs- und Abschlusswerte mal zu sehen. Bei einem KI-Angebot, wenn ihr irgendwie eine KI-Lösung entwickelt, dann geht es darum, diese technische Wirkung mal zu prüfen und anschließend die Verbindung zum wirtschaftlichen Nutzen auch hinzubekommen. Ne? Gibt es auch eine Studie zu, und da wurden insgesamt so randomisierte, also zufallsgetriebene Feldexperimente betrieben in 760 Unternehmen. Ne? Und Unternehmen, die ihre Geschäftslogik in Hypothesen übersetzen und systematisch prüften, beendeten wenig tragfähige Ideen häufiger und früher und veränderten ihr Geschäftsmodell fokussierter. Der Punkt ist also nicht alles testen, der Punkt ist die Annahmen testen, an der Case hängt. So, und wenn neue Erkenntnisse stehen, dann wird halt der Case angepasst, klar. Nicht, und das ist auch ganz wichtig, Fehlerkultur, ne? Nicht sagen, oh, da haben wir einen Fehler gemacht, die erste Version war so schlecht. Nee, ihr habt gelernt. Ne? Der Business Case, der wird halt, also ein Business Case gerade in neuen Bereichen, werden halt mit zunehmender Erfahrung belastbarer. Und so soll es ja auch sein. Also eine Sensitivitätsanalyse zeigt, was ihr testen müsst. Sie ersetzt den Test aber nicht. Also, vielleicht nehmt ihr euch einfach mal euren aktuellen Business Case, markiert mal die drei Annahmen, ohne die ihr zusammenfällt. Ne, und jetzt ordnet ihr ein, ist es gerechnet, ist es plausibilisiert, ist es verprobt, und dann drei Fragen. Welche Annahme hat den größten Einfluss auf das Ergebnis? Worauf stützt sie sich heute? Und welches reale Signal würde sie belastbarer machen? So, das ist für mich der Punkt, wie man einen Business Case ordentlich prüft. So, und wenn wir mal uns das anschauen, so ein kleines Fazit. Also ein Business Case für etwas Neues muss mit Annahmen arbeiten, geht ja nicht anders. Entscheidend ist, dass ihr diese Annahmen nicht mit Tatsachen verwechselt. Ne, eine korrekte Rechnung ist nämlich noch kein Beleg, ist ein Gedanke dazu. Top-down zeigt immer Potenzial, bottom-up prüft den Weg. Und Szenarien zeigen eine Bandbreite. Reale Tests schaffen Belastbarkeit. Und ich würde weniger in Szenarien rechnen, sondern mehr gucken, kriegt ihr die wichtigsten Annahmen in der Sensitivitätsanalyse herauskristallisiert. Also der Business Case zeigt nicht, dass das Geschäft funktioniert. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Er zeigt, was dafür stimmen müsste und was ihr noch beweisen müsst. Ne? Also versucht es einfach mal. An der Stelle, genau dafür ist nämlich der Business Case da. So, und wenn ihr denkt, spannend, dann nehmt es doch mit in euer Vertriebsteam, ne? Oder in euer Business Case Team, das werdet ihr nicht haben. Produktentwicklung, Forecast, was auch immer. Vielleicht hilft es den Kolleginnen und Kollegen. Ansonsten würde ich mich total freuen, wenn ihr den Podcast liked, wenn euch das gefallen hat, oder die Folge liked, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt, finde ich super. Und nochmal, wenn ihr Lust habt, ne, dass wir mal zusammen auf euren Forecast gucken, mal zusammen auf euren Business Case gucken, in den Shownotes, kurzer Call, Videocall, wir schauen drauf und dann gucken wir mal, was wir da sehen. So, in diesem Sinne freue ich mich aber wie immer am meisten, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss!